Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Weltmeisterschaft ist 2 Tage alt und eigentlich liegen alle Nerven schon blank. Was für Stories, was für Dramen und welch, naja, nicht ganz netter Umgang mit den Favoriten bietet diese Snooker-Weltmeisterschaft bisher. Damit herzlich willkommen zum Ostermontags-Brunch dieser Snooker-WM. Kati ist wieder in Deutschland und guten Morgen. Sind deine Nerven noch vorhanden oder erholen die sich gerade wieder?
Guten Morgen, Christian. Ach, das Crucible fehlt mir jetzt schon, das kann ich gar nicht anders sagen. Es war ein Traumwochenende, es war super intensiv. Ich habe fleißig Content gesammelt, da werden wir einiges jetzt noch zu hören bekommen und dann auch über die nächsten Tage noch zu lesen. Also keine Sorge, es kommen auch noch Lochbars. Ach Mann, es ist schon immer schade dann, wenn man in Sheffield am Bahnhof steht und in den Zug steigt, in meinem Fall Richtung Manchester zum Flughafen und sich denkt, wow, das war es jetzt schon wieder, weil irgendwie so der Abschiedsschmerz kommt dann sehr gebündelt, weil solange du noch im Crucible bist, ich kann mir da gar nicht vorstellen, dass ich dann jetzt los muss, aber ich musste tatsächlich los und jetzt bin ich wieder zu Hause, aber Snooker geht ja zum Glück noch weiter.
Ja, und ehrlicherweise, du hast ja den Media Day mit reingenommen und dir dann 2 Tage Snooker-Unterhaltung geboten oder bieten lassen. Ehrlicherweise, die Weltmeisterschaft kann doch jetzt eigentlich nur noch schlechter werden.
Ja, das ist richtig. Also ich meine, mehr Drama, als ich jetzt mitbekommen habe in diesen ersten beiden Tagen, geht eigentlich gar nicht. Also wie intensiv haben wir bitte angefangen? Und mir tun auch jetzt schon wirklich die Kollegen von der Printpresse leid, denn 2 so späte Abende und so viel Drama zu so später Stunde. Ja, das ist schon nicht einfach, das alles zu verpacken in den Artikeln und das dann überhaupt noch vor Redaktionsschluss rauszubekommen. Ja, also da wird jetzt schon gearbeitet, als wäre es das Finalwochenende.
Und dabei sind gerade mal 5 Matches beendet, 2 weitere haben angefangen, also es ist noch nicht mal die Hälfte der ersten Runde absolviert und es ist schon so viel passiert. Gestern wieder 3 sensationelle Sessions mit wirklich tollen Ergebnissen für nicht unbedingt immer den absoluten Top-Favoriten. Das fing gestern früh schon mal an mit Jack Jones gegen Zhao Shintong, die ihre erste Session starteten. Auf dem Paralleltisch wurde Xiao Gedong gegen Matt Selt beendet. Kati, Xiao Gedong hat das dann relativ schnell durchgezogen in diesem, wie du es ja immer so schön nennst, Unsympathen-Duell. Marcel war souverän bis zum Ende dann, oder?
Ja, und ich habe mich so gefreut, ich konnte den Marcel, konnte ich noch mal viel Spaß wünschen, bevor er dann los musste ins Crucible rein, in die Arena rein. Es war, es ist einfach auch wieder so ein toller Moment, ne? Wie man sich da hinter den Kulissen auch begegnet. Ach Mann, es fehlt mir jetzt schon. Aber ja, Marcel hat die Sympathiewerte in dem Duell aufrechterhalten und die anderen beiden, ja, haben sich Mühe gegeben, ordentlich Snooker zu spielen. Das kann man ihnen ja nicht in Abrede stellen. Da waren spannende Frames dabei, da waren flüssige Frames dabei. Also das Spiel war deutlich, deutlich besser, als man befürchtet hatte. Zhao Gedong hat sich am Schluss durchgesetzt, sehr deutlich, dann mit 10-4. Wobei Matt Selt versucht hatte, zu einem Comeback anzusetzen. Das kann man, glaube ich, schon sagen, nachdem er eine 54 gespielt hatte im 10. Frame und dann auch, obwohl Zhao Gedong schon ordentlich auch Punkte gesammelt hatte, eine 83 cool runtergespielt hat im 11. Frame. Also das war nochmal so ein Glanzlicht, was der Matt Selt auch setzen konnte. Bevor dann es leider im 12. Frame dann schon wieder schief lief und Zhao Gedong sich den Frame holte, und dann mit 2 Breaks dann noch die anderen beiden. Also es war dann im Grunde ein recht unspektakuläres Ende des Matches, nachdem Matt Selt eben nach kurzem Comeback-Versuch der Dampf schon wieder ausgegangen war. Ja, und ich habe gerade gemerkt, wie ich so ein automatisches Leider da reingepackt habe. Aber ja, also ich meine, einer hat halt gewonnen jetzt. Das war vorher klar, dass das passieren würde. Es war in dem Fall Zhao Gedong, der sich hier durchgesetzt hat. Dann haben wir das Duell auch überstanden.
Wir haben es überstanden und Zhao Gedong ist dann auch gleich mal der erste Gesetzte gewesen, der es dann mal ausnahmsweise in die 2. Runde geschafft hat bisher. Die PK danach, du hattest oder ihr hattet Matt Selt dann im O-Ton. Da hören wir doch glatt mal rein, was der gute Mann zu sagen hatte.
Matt, you gave it a really good go here this morning, but it wasn't to be. What are your thoughts on the match?
Well,
I think Zhao was a better player over the 2 days. He punished me yesterday, and I thought he played pretty well. I had a few chances yesterday. I didn't really take them, but overall, I think Zhao was a deserved winner there.
You had the big comeback in qualifying round four, just up the road at the Institute of Sport to get here, and this is your fifth visit to the Crucible. Can you take some positives from what you've done, both at the Institute of Sport and also here across these 2 days?
I think so, yeah. Especially more so at the Institute of Sport. You know, I played pretty ordinary, stroke pretty terrible there, and to get through that qualifying, which is obviously grueling, as everyone knows, it's always nice to come back, and it's a treat towards the end of the year, the back part of the season. But here, the only thing I could probably take is that although the scoreline was not a good one, I felt really calm, I felt relaxed, but unfortunately, just wasn't really coordinated today and yesterday. So, yeah, some positives to take. You know, I was arguably five balls away from grabbing the match back and making a real good game of it, but I didn't take my chance there, and Zhao punished me. Yeah.
So five times at the Crucible, but three of the last 5 years, you're showing year on year you belong amongst the sports elite. When you go away now, what do you do to take that next step so that maybe next year we see you in round two and into the last 16?
Yeah, it's a good question. It's one that me and Chris, who's sitting over there, we speak about quite a lot, and I think you make a good point there. This is the first year I come here, and I'm like, I feel like, five times being here, six, seven, eight, I just feel like, I just feel like I'm getting better year on year, even though my performances here have been pretty dire, to be honest. But, one of the big barriers for me to overcome was feeling comfortable in this position. Like I say, the scoreline looks like I've been absolutely battered, and I don't really feel that way. I feel like I've had my chances, and I gifted a few frames away. I don't feel like I've had loads of chances and butchered them, which I had done in the past. So, I played Anthony Helmut the other day, had some kind words after we were shaking hands, saying, you're only 40 and, could this be the start of the next 10 to 12 years? So I take a lot of positives from that and feeling comfortable in that environment. It's, although the result is not what we wanted, I did feel really, really good out there and I enjoyed it.
You talk about the future, a move to Dubai on the cards. How is that hopefully going to, not just a personal life, but also help the snooker?
Yeah, we'll find out. It's a big move for me and the family. It's one that we've decided to grab with two hands, and we're looking forward to it. We moved there in July. Everything's settled in terms of residency. I have that already. We had an offer on the house yesterday. It looks like we're going to accept, so we'll be out there in July. It's one that I'm really excited. My kids are young, and really looking forward to seeing the adventure they're going on. But from a snooker perspective, Judd's obviously living there. He's based there now, so to be able to have the opportunity to practice with him on more regular basis will only be good for snooker. I just feel like it's time for a change in terms of life and not career. So we'll see how that pans out as well. But it's very exciting times.
Well, best of luck, Matt.
Thank
and,
you.
Thanks for talking to us.
Thank you. Cheers.
Pleasure. Matt, there's two Chinese players through now. Do you think this is the year we're going to see a Chinese curious captain win it?
There's absolutely no reason why a Chinese player can't win it this week. I said to my friend 3 or 4 weeks ago, he said, who do you fancy win it? Obviously, apart from me. And I said, Xing Tong will win it. I said he'll win it from then. He's the only talent or the special talent we have in this game. Judd's a prolific winner. He has been a talent. And, arguably he's the best player in the world at this precise moment in time, which he is, and deservedly so. But I don't think we've seen a talent. We all know Xing Tong. He won the UK and he was wherever he was ranked when he got banned. So I think someone's going to have to play seriously well to stop him this week.
So someone under the age of 30, he's the best, you think, coming through?
I think he's the best player I've seen since Ding, and that was 20 years ago. Yeah. I think he's an absolute phenomenon.
And he's in there, you think? That's
I just think he's got everything. I was speaking to Chris there before we went out for that last frame. Is it a gift that he's got? Because the kid makes it look so easy. It's absolutely beautiful to watch, but this is stuff that we know, but from an insider's point of view, from a playing point of view, to be able to get suspended and banned for 2 years and come back and do what he's done this year, having not played and playing on club tables all year, it's basically a freak. And, I for one look forward to the next 5 to 10 years watching him play, and the game is blessed to have him here. So, don't take anything away from Pai Fan. If he manages to win this game, I think it'll be a good game. I think Xing Tong will be too strong, but I didn't realise how young Li Pai Fan was. Another player that's produced on the big stage, taking out the world champion, and I think it's great to have so many Chinese players here. You know, I remember when I was practicing at the Grove all them years ago, you had Lu Song, who was pretty much the only one there, and he was on his own, and I felt sorry for him. He used to come in every day, had no one, but now they've got great foundation, great support, and, you know, it is only a matter of time until one of them wins it, and I wouldn't say take over the game, but, you know, I'm looking around, and I'm 40, I still class myself a youngster as opposed to my peers who I see it, and I'm like, I don't even know who that is. But they don't stop winning games. And, you know, it's great to see. It really is, because they've put so much in over the last 15 to 20 years. You know, Victoria, Ding's Academy, they all need credit for what they've done in terms of being able to generate that next generation of players. And, I mean, yeah, when a Chinese player does win it, which they will do, you know, that's just a matter of time, it'll be great for the game. And it'll be great to see who gets there first.
Ja, also, Matt Zelt, sicherlich hat er sich da ein bisschen mehr erwartet von dieser Weltmeisterschaft. Kathi, wie sehr schwang denn das Qualifikationsdrama am Ende dann noch mit in den PK-Runden gestern?
Auch wenig, würde ich eigentlich sagen. Ne? Ich meine, Matt Zelt hat ja doch sehr gerne über seinen Umzug nach Dubai gesprochen, der jetzt ansteht. Wirkte für seine Verhältnisse in sich ruhend. Also man brauchte kein Schutzschild in der PK, es wurden keine Stühle geworfen. Es waren alle vollständig bekleidet. Also da habe ich schon anderes erlebt im Crucible. der wirkte, ehrlicherweise war das der Weichspüler Matt Zelt, der in der PK saß. Hat natürlich auch eine Bewährungsstrafe im Moment. Also der darf ja gar nicht, sonst wird er ja wirklich gesperrt. Ja. Merkt man am Tisch manchmal nicht, ehrlicherweise, aber dass er eigentlich aufpassen sollte, aber jetzt in der PK kann man ihm wirklich gar keine Vorwürfe machen. Zhao Guodong hat ja auch eine PK gegeben, auch auf Englisch. Ich konnte die leider nicht aufnehmen, weil ich schon mit Jacke und meinem Zeug in der Hand dastand, weil ich dann wirklich, also das war eine Punktlandung, dass ich überhaupt mehr Zelt noch aufnehmen konnte. Ich musste dann zum Zug. Zhao Guodong hat auch in seiner PK wirklich über die chinesischen Spieler gesprochen, die sich jetzt insgesamt sehr, sehr gut präsentieren im Moment im Crucible. Und hat auch nochmal betont, wie schwierig es für ihn war, hierher zu kommen, ne, vor fast 20 Jahren. Und wie er eigentlich nur drei Worte sagen konnte, hello, no und thank you. Und welche Rolle da jetzt auch Ding Junhui gespielt hat als Mentor, als Berater und auch als Gründer einer der zwei großen chinesischen Snooker-Akademien in Sheffield. Also das ist so die Kurzzusammenfassung von Zhao Guodongs Pressekonferenz, der sehr stolz war auf seine Leistung, aber auch auf die Leistung seiner Landsmänner jetzt bisher schon im Crucible.
Ja, und wenn man sich so den bisherigen Verlauf und auch einfach die Tatsache, dass 10 Chinesen mit dabei sind, anguckt, dann ist das vielleicht gar nicht so von ungefähr, dass schon gemunkelt wird, ob wir dieses Jahr den ersten chinesischen Weltmeister erleben, denn gestern parallel zu Xiao Guodong gegen Matt Zelt lief ja, wie gesagt, die erste Session zwischen Jack Jones und Zhao Shintong. Und da gibt es einen kleinen Seitenhieb an Noah heute für Statistiken auspacken. Der hat dann nämlich gleich mal gefragt, wann sind denn das letzte Mal beide Finalisten des Vorjahres ausgeschieden? Ja, da muss man gar nicht so weit zurückgucken. Das war nämlich letztes Jahr, Luca Brissell und Mark Selby. Und ja, Jack Jones ist auch nicht mehr so weit entfernt vom Ausscheiden. 2-7 gegen Zhao Shintong. Also wenn der hier als Amateur jetzt so weit durchrauscht, dann braucht er eigentlich auf die Main-Tour gar nicht zurückkehren. Dann kann er gleich in den Ruhestand gehen.
Okay.
Also,
es stellt uns vor eine große Aufgabe, finde ich, dieses fulminante Comeback von Zhao Shintong, der jetzt mit 7-2 führt gegen Jack Jones. Der hat losgelegt wie die Feuerwehr. Ich bin trotzdem weiterhin Team kein Enthusiasmus. Ich erkenne das absolut an, was er da leistet und dass er ein Topspieler war, bevor er gesperrt wurde. Aber er wurde halt gesperrt. Ich finde dieses Argument, ne, von wegen, er wusste ja nur Bescheid, okay, aber er hat auch gewettet. Er hat selbst gewettet. Ja, das steht ja in den Dokumenten drin. Das ist auch Teil seiner Sperre gewesen. Er hat auf Matches gewettet, was man nicht darf. Das ist ein super kleines Vergehen im Vergleich zu dem, was sich andere geleistet haben. Aber ich finde das weiterhin so toll, dieses Meinungsstatement aus der britischen Podcaster und Blogger und Journalisten-Ecke, so, der muss sich das jetzt erstmal wieder verdienen. Und zwar nicht nur am Tisch, war am Tisch natürlich völlig klar, dass der im Crucible ist und dahin gehört und dass es toll ist, was er da spielt und dass das super unterhaltsam ist. Aber auch irgendwo neben dem Tisch muss er sich bei mir auf jeden Fall noch ein gutes Stück Vertrauen wieder erarbeiten. Am Tisch, wie gesagt, absolut fantastisch. Jack Jones hatte Chancen. Ich denke, wehmütig an den zweiten Frame zurück. Das war schon so ein Frame, den hätte Jack Jones sich holen müssen. Also da wurden Sachen verschossen, auch vom Spot dann und so. Also ganz grauenvollerweise hat mich das an Karen Wilson erinnert, der auch dann mal so schwarz vom Spot verschossen hat, was er nie machen würde. Normalerweise, ja. Und Zhao Xintong hat dann immer zugeschlagen. Jack Jones rettete sich in einen 99er-Break, was kein Century wurde, schade, im dritten Frame noch und dann ging es aber nur noch in eine Richtung, ne? Und Jack Jones holte dann in den Frames 4 bis 8 nicht genug Punkte, um ansatzweise einen Frame zu gewinnen, also nicht mal einen halben eigentlich, und hatte dann immer mal so einen Einsteiger, wurde nichts draus und Zhao Xintong hatte einen Einsteiger und machte eine 91, eine 142, eine 70, eine 76 und eine 61. Also das ist eine andere Verwertung als die 25 Punkte, die dann mal Jack Jones aufs Konto gebracht hat. Irgendwoher, und das zeigt dann vielleicht auch wieder den Vorjahresfinalisten, irgendwoher nahm er dann eine 70 im 9. Frame, um auf 2 zu 7 zu verkürzen. Ja, also mir hat der Jack Jones da schon irgendwie streckenweise auch leid getan, ne? Weil der Zhao Xintong kommt da rein wirklich wie eine Dampfwalze und plättet den völlig. Also es war begeisternd natürlich zum Zuschauen.
Also Zhao Xintong fehlen nur noch 3 Frames zum Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Gegner dort wäre dann Lei Pefan. Also vielleicht ein rein chinesisches Duell im Achtelfinale. Am Nachmittag gab es dann gestern eine weitere Entscheidung, nämlich Mark Williams gewann gegen Wu Yize mit 10 zu 8. 5 zu 4 stand es dort nach der ersten Session. Und ich muss sagen, das reiht sich ein Stück weit ein in die bitteren Niederlagen, die der gute Herr Wu dann jetzt leider doch in den letzten Monaten gemacht hat. Denn er liegt in allen relevanten Statistiken nach diesem Match vorne. Und ganz ehrlich, die Augenprobleme von Mark Williams, die hätte ich auch gerne.
Ja, das war natürlich gestern irgendwo der Running Gag. Gleichzeitig auch heute in der Presse, dass Mark Williams sich an den Augen operieren lassen wird nach Saisonende. Also da ist schon was dran an seinen Augenproblemen, aber ich habe das Gefühl, der Mark Williams, der könnte auch blind tatsächlich in 50er-Break spielen. Ne? Der fühlt einfach, wie der Tisch aussieht und wie das läuft. Und das ist absolut beeindruckend zu sehen. Trotzdem, ja, der arme Uise. Ach, ich habe mich so gefreut, dass ich seinen Walk-on im Crucible sehen konnte in der ersten Session. Habe ihm auch extra laut applaudiert und insgesamt kam der auch toll an wieder beim Publikum. Das ist einfach jemand, dem fliegen die Herzen zu und das völlig zu Recht. Hat ja auch fast, ne, den Rekord aufgestellt für die meisten Punkte in Folge, ohne dass der andere einen Punkt geholt hat im Crucible. John Higgins behält diesen Rekord weiterhin, aber es war knapp, nur ein paar Pünktchen noch dazwischen, aber also, ich meine, der hat so einen tollen Auftritt hingelegt, aber dann in der zweiten Session war es halt Mark Williams, der mehr die Akzente gesetzt hat, ne? Und Wu Yize kam nicht so richtig in die Breaks rein, die er normalerweise so toll spielen kann, war trotzdem in allen Belangen eigentlich besser. Aber gut, am Schluss, die einzige Statistik, die zählt, ne, ist nicht deine Lochquote oder was auch immer, sondern das sind die zwei Zahlen, die am Schluss dastehen und wer in dem Fall hat als erstes die 10 Frames geholt, das war Mark Williams. Also hat gezeigt, dass, und das war jetzt eins von mehreren Matches, wo nicht unbedingt der über das gesamte Match hinweg bessere Spieler sich dann auch durchgesetzt hat, aber ja, Huiza, der muss dran arbeiten, dass er das auch mal gewinnt dann so ein Match.
Das stimmt. Ich glaube, Knackpunkt war dann auch irgendwie ein Stück weit dieser 16. Frame, wo er kurz vor dem Finish dann verschossen hat und Mark Williams das dann tatsächlich den Frame sich noch gestohlen hat am Ende nach auch wirklich einem richtig genialen Safety-Duell, wo Mark Williams einen fantastischen Snooker gelegt hatte und Wu aus diesem Snooker auch wirklich fantastisch rauskam, sich dann aber gleich wieder dem nächsten Snooker gegenüber sah. Also das war schon beeindruckend, dass Mark Williams dann tatsächlich so aufgetreten ist hier. Und er kennt auch seinen nächsten Gegner schon, über den sprechen wir gleich. Erstmal noch über das andere Match, das am Nachmittag lief. Das war Mark Allen gegen Fan Jingyi, die erste Session. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel drüber zu erzählen, weil das Match durchaus ordentlich läuft. und ja, noch viel Potenzial für Spannung bietet und vor allem für Mark Allen, nachdem in seinem Achtel ja jetzt eine ganze Menge los ist, eine Riesenchance.
Ja, das öffnet sich, weil ja alle anderen sich in seinem Achtel eigentlich weigern zu gewinnen an gesetzten Spielern. Also, ja, Mark Allen, ne? Ich meine, der hat schon den Outfit-Contest am Green Carpet gewonnen, aus meiner Sicht. Und ich gestehe ihm das ungern zu nach seinen Berlin-Aussagen, na, die habe ich ihm immer noch nicht vergeben. Aber der sah sehr schick aus und spielt auch sehr schick Snooker, obwohl Fan Zhengyi Gott sei Dank auch mal wieder so richtig am Start ist und nämlich gleich mal mit 3-0 in Führung ging, mit einer 61, einer 98 und 103. Aber dann kam halt Mark Allen, spielte die 105 zu 61, 59, zack. War es ausgeglichen, also da passt kein Blatt zwischen die beiden. Jetzt führt Mark Allen nach der ersten Session, aber ich bin gespannt, welchen Fan Zhengyi wie wir heute dann am Nachmittag erleben werden. Aber Mark Allen, ja, also es ist jetzt, fangen wir langsam an, so ein bisschen rumzuunken, so, oh, Mark Allen, das müsste jetzt eigentlich zu seinem Jahr werden. Mal schauen, ich höre es schon leise in der Ferne anklingen.
Und es wäre irgendwie auch passend, weil man vor der WM eigentlich über Mark Allen nicht so richtig gesprochen hat. Aber wir werden es sehen, er muss das heute dann erstmal durchziehen gegen Fan Zhengyi, auch das ist ja keine leichte Aufgabe. Und damit sind wir beim dramatischen Abend von gestern angekommen. Und ich habe schon gesagt, Mark Williams kennt seinen Gegner fürs Achtelfinale bereits. Und das wird Hossein Wafal sein, der den nächsten gesetzten Spieler aus dem Turnier genommen hat mit Barry Hawkins. Und ja, es war ein richtig gutes Match, was sich die beiden geliefert haben. 10-9 heißt es am Ende für Hossein Wafal. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber muss man denn schon in der gefühlten Mitte des 10. Frames über den gewonnenen Decider jubeln?
Ja, also das war schon wirklich typisch Hossein Wafal, der ja der selbst erklärt beste Spieler der Welt ist. Und dann auch im Entscheidungsframe ein sehr gutes Break gespielt hat, nämlich eine 73, aber er hat halt gefühlt nach 3 Punkten schon angefangen, das Break zu bejubeln. Das war wirklich interessant, ein bisschen drüber, vielleicht nicht ganz so sympathisch, spielt er gegen Zhao Guodong. Also es war ein interessanter Auftritt von Hossein Wafal, aber wir wollen ja Charaktere im Snooker und dann halt auch mal Charaktere, an denen man sich ein bisschen reiben kann. Ich finde es interessant, wie er dieses Match umgedreht hat, weil eigentlich ja Barry Hawkins der bessere Spieler war, dachte ich, aber jetzt gucke ich so auf die Statistiken und die Breaks und ich meine, Hossein Wafal hat 4 Century Breaks gespielt in diesem Match, aber die meisten davon halt wirklich in der zweiten Session, ne? Und Barry Hawkins, ich weiß nicht, also ich hatte so einen guten Eindruck von dem. Ich hatte so einen guten Eindruck von dem, der hat Glanzbälle gespielt für mich, aber hat sich irgendwie das aus der Hand nehmen lassen, wie es Barry Hawkins halt doch auch macht. Und der verliert dieses Jahr für mich offiziell sein, er ist ein guter Crucible-Spieler-Prädikat.
Echt? Erst dieses Jahr? Ich glaube, da hatten wir das nicht schon vor 1 oder 2 Jahren erledigt, endgültig?
Nee, komm. Also, ja. Ich habe da schon immer noch festgehalten dran, dass er vor 10 Jahren beim Finale war.
Ja, also. es ist schwierig, ne? Er hat immer noch eine unfassbar gute Crucible-Statistik, aber ja, das ist dann jetzt auch so ein Stück weit hinfällig. Und Hossein Wafal gegen Mark Williams könnte ein sehr unterhaltsames Achtelfinale dann werden schon mal. Und du hattest Barry Hawkins ja am Media Day dann auch im Interview. Ich glaube, da hat er sich noch ein bisschen mehr ausgerechnet, als in der ersten Runde auszuscheiden, oder?
Ja, hatte er durchaus. Also, das ist natürlich jetzt interessant. Ich musste mir, um das kurz vom Ablauf her zu erklären, die Interviewpartner aussuchen. Da wusste ich noch nicht genau, welcher gesetzte Spieler wann spielen wird. Und jetzt aus Zeitgründen haben wir Barry Hawkins Interview, wo er noch ganz enthusiastisch war, halt nachdem er jetzt verloren hat. Aber das ist ja trotzdem nicht weniger interessant. Er kommt ja auch auf Exhibition-Tour nach Deutschland, da habe ich ihn auch nachgefragt. Aber vor allem war ich neugierig, was er denn zum Green Carpet-Event sagt. Denn nach Ronnie O'Sullivan war Barry Hawkins derjenige, der am schnellsten diesen Teppich runtergesprintet ist und eigentlich nur so mittelwenig Lust hatte, Leuten Autogramme zu geben oder Fotos zu machen. Zumindest in meiner Section des Teppichs. Okay, also das war eine sehr unübersichtliche Situation. Da waren auch immer mehrere Spieler gleichzeitig auf diesem Teppich unterwegs. Das heißt, heißt, ich habe zum Beispiel auch nicht gesehen, dass Ronnie O'Sullivan am Anfang und ich glaube auch am Ende vom Teppich doch so ein paar Fotos und so gemacht hat. Ich habe nur gesehen, wie er an mir vorbeigerannt ist. Er war jetzt nicht sonderlich traurig darüber, ganz ehrlich. Ich habe das nur zur Kenntnis genommen. Und ähnlich hat Barry Hawkins, er meinte, ach ja, ich muss wohin. Ja, ich dachte mir, wo musst du denn hin? Wir wissen genau, wann die Interviews anfangen und das ist nicht jetzt, ne, Barry? Aber gut. Da habe ich ihn natürlich wirklich gefragt, wie er denn dieses Green Carpet Event fand. Dann könnt ihr jetzt hören, was er dazu gesagt hat und euch überlegen, wie das zu meiner Beobachtung passt.
Ist ja klar, wo er hin musste. Er musste zu Hossein Rafai, weil der war schon am Jubeln für seinen Sieg. Also, wir hören mal rein, was Barry Hawkins gesagt hat.
Barry, great talking to you. We're back at the Crucible. Another year has gone by. How has the season felt for you?
I think it's been a very good season for me. I've played some consistent snooker throughout the year. Been to a couple of finals. You know, a little bit disappointed that I didn't manage to pick up one of those finals, but you know, I was playing the players that were ranked number one in the twos, one and two in the world. So very difficult opponents, but you know, overall I can't complain. And I feel like it's been a good season.
Tell us about your experience in Berlin specifically. That was a great edition of the tournament, right?
That was amazing. It's when you get to the one table set up there in Tempodrome, it's probably one of the best venues we play at. You know, the fans, the support we get, you know, they're so enthusiastic. The atmosphere is fantastic. And the walk-on was amazing in front of all those people. And as I say, the atmosphere was great. You know, some of the German fans are the best in the world. So, it was a great tournament. And, you know, I think we put on a good final. We got 10-9, so you can't get any closer. But as I said before, you know, obviously a bit gutted that I didn't win. But, you know, I was playing, you know, Kyron, who's probably one of the best players in the world at the moment.
So now we're back at the Crucible, and you seem to be a bit of a Crucible specialist. How does it feel to play here?
It feels great sometimes. It feels absolutely horrible sometimes. You can never, you don't know what to expect until you go out there, really. You know, you can prepare all you want, and until you go out there and play and settle down and, you know, get into the match and get into the tournament, then you just don't know what to expect. But you know, it's a great venue. It's a great, great tournament to be involved in. And it's, you know, I'm lucky enough to be one of the seeds and play here again, you know. So as I'm getting older, it's getting more difficult. So, it's an amazing place to play, really.
So this year you're playing Hossein Rafai. And just from the fans' perspective, it seems like you guys are very different personalities on and off the table. Is that something you would agree with?
Yeah, I think so. I mean, on the table, I'm maybe not as flamboyant as Hossein, but you know, personality wise I think I'm quite outgoing. You know, I speak to when I'm off the table, you know, I'm quite outgoing. I love a good laugh and enjoy myself, and I think Hossein maybe is pretty much the same. Maybe he just says a little bit more than what I do regards to snooker, but player wise I'm a little bit more methodical than he is. But yeah, he's a great player, and you know, he's doing really well, and it's going to be a very, very tough match.
So in our preview, we thought this was a very difficult match to predict. So how do you think it's going to go?
Well, hopefully I win. but as I say, I'm expecting a very, very tough game, and I know I need to play well. So when you've got that mindset, it makes it a little bit easier, knowing that you have to perform, really. When you go out there and not knowing, you know, you don't really know the opponent, sometimes it can catch you out. But if I concentrate, I'm doing what I've been doing for the last season, this season, and concentrate on my own game, then if I play well, hopefully I can win.
Now, we've just had the green carpet event. Mm. Did you enjoy that?
Yeah, it was different. It was different. Very well supported out there. You never know what to expect, I suppose, when you turn up. But, yeah, lots of fans outside, and makes the tournament feel a bit more special. Generates more interest in the tournament, which is always a good thing. You know, we want all the fans to come out. So, it's been a good day so far.
Glad to hear that. This summer, you're going on an exhibition tour in Germany, right, with Karin Wilson and Stuart Bingham.
Yep.
Are you looking forward to that?
Yeah. Unfortunately, I've got to do it with those two. But no, I'm only joking. it should be good fun. You know, we're only there for like a short time, maybe a couple of days over a weekend. So, but they're good guys, you know, so great players. And, yeah, always look forward to going to Germany. And I'm sure we get well supported.
Well, thanks for the talk, Barry, and all the best for your Crucible performance.
Thank you very much.
Ja, also Barry Hawkins ist raus im Crucible. Er wird nichts mit der Titelentscheidung zu tun haben und auch Neil Robertson nicht. Der schied parallel aus gegen Chris Wakelin und eigentlich wäre das jetzt gar nicht so die grandios überraschende Nachricht, nachdem er ja gestern schon mit 2-7 zurücklag. Aber es drohte mal wieder ein Neil Robertson Comeback im Crucible zu werden. Wir erinnern uns alle noch an das dramatische Comeback gegen Martin Gould, was er gespielt hat damals auf seinem, tut mir leid, auf seinem Weg zum WM-Titel. Und fast hätte er das gestern tatsächlich auch hingelegt, aber Chris Wakelin, auch wenn dem sichtbar die Nerven flatterten, ich habe immer noch die eine Kameraperspektive in der Erinnerung von gestern, wo Chris Wakelins Hand wirklich gezittert hat wie sonst was. Er hat es durchgezogen, gewinnt am Ende mit 10-8 und sorgt für eine der größten Überraschungen bei dieser WM bisher.
Chris Wakelin, Crucible-Gott, ne? Also wirklich. Moment, ich bin so stolz. Mein ewiger WM-Tipp hat sich hier durchgesetzt gegen den Neil Robertson, obwohl es so brenzlig wurde. Oh, was haben wir gelitten, oder? Also ich meine, wie Chris Wakelin da in der ersten Session diesen 9. Frame noch geholt hat, obwohl Neil Robertson die 55 gespielt hat und wie er das brillant dann gewonnen hat auf Schwarz in diesem Marathon-Frame, der die ganze Abendsession dann nach hinten verschoben hat, das hat sich dann am Schluss gelohnt. Ne? Das war dann am Schluss doch der Knackpunkt. Man dachte sich, ja gut, 6-3 oder 7-2. Nee, das war es am Schluss, Christian. Ich habe das gesehen. Ich habe die eigentliche Entscheidung im Frame, im Match habe ich live gesehen. Das war nämlich der 9. Frame. Ja, und danach machte halt Neil Robertson in der zweiten Session Neil Robertson Sachen. Fing mit einem Century Break an. Chris Wakelin keinen Punkt geholt im Eröffnungsframe dieser zweiten Session. Und dann ging der Neil Robertson Zug einfach weiter. Aber Chris Wakelin hatte immer Chancen und dann brach mein Herz, wenn er wieder irgendwas bisschen nicht ganz so intelligent gelöst hat oder so dumme Bälle verschossen hat. Ja, und Neil Robertson war nicht zu stoppen und war nicht zu stoppen und war nicht zu stoppen. Oh Gott. Und dann gab es ja sogar, also ich meine, Christian, bitte übernimm du, ich leide immer noch.
Ja, die Entscheidung war wirklich spektakulär. Erst hat der Chris Wakelin ja mit einer 56 den 17. Frame noch geholt und dann kam der 18., der wirklich nervenzerfahrend dann am Ende oder zerfetzend am Ende war. Chris Wakelin lochte da eine grandiose Rote, mit der er sich die Chance da erarbeitete und Neil Robertson hatte, ich muss es zugeben, ein ums andere Mal aber auch wirklich Pech, als ihm auch selber nach einem genialen Einsteiger dann wieder der Spielball fiel, hatten wir das nicht mehrfach in diesem Match. Es war wirklich, wirklich spektakulär. Am Ende hat Neil Robertson dann, vielleicht nicht ganz so schlauen Ball probiert, das war ein Alles-oder-Nichts-Geschichte und er ließ dann letztendlich die Rote vor der Tasche. Chris Wakelin lochte die und hielt dann kurz, nachdem er danach dann auch schwarz gelocht hat, weil er wusste, das war dann im Prinzip die Entscheidung, hielt kurz inne und guckte nach oben und war dann in dem Moment, glaube ich, sichtbar erleichtert, dass er das dann tatsächlich geschafft hat. Neil Robertson, nachdem Chris Wakelin dann auch die nächste Rote gelocht hat, wartete dann gar nicht mehr ab, ob Wakelin noch eine Farbe spielte, gratulierte ihn dann wirklich sehr herzlich. Also ich glaube, da war dann auch nicht viel bitteres Blut oder irgendwie sowas dabei, sondern Neil Robertson war auch, glaube ich, war okay in der Niederlage, sage ich jetzt mal, auch wenn er sicherlich sehr frustriert gewesen sein wird, aber er hat es Chris Wakelin, glaube ich, auch sichtbar gegönnt.
Wir alle, Christian, haben das zu dem Chris Wakelin gegönnt. Nee, Neil Robertson hat man auch gehört aus der PK, ich war da ja leider schon nicht mehr vor Ort, dass er eigentlich gelöst war oder positiv zumindest und jetzt nicht irgendwie am Boden zerstört, dass es jetzt wieder mal nicht geklappt hat mit einem WM-Titel. Ja, das wird halt auch einfach irgendwie nichts mehr, oder? Also langsam muss man Neil Robertson dazu Ding Junhui in die Kategorie packen, ne? Aber gut, er hat ja einen anders als Ding Junhui, ne? Das ist ja dann schon mal eine ganz andere Nummer eigentlich. Aber wir schweifen wieder ab. Chris Wakelin hat sich wirklich da durchgesetzt. Also, und ich meine, wo hat er denn bitte auch diese 90 hergenommen im 15. Frame? Da darfst du überhaupt nicht mitspielen oder machst aus allen Chancen super wenig. Und dann diese 90, ja? Und du hast angesprochen, ne, wie ihm auch die Hände gezittert haben. Also, ich sage ja immer, selbst wenn ich Snooker spielen könnte, ich könnte im Crucible nicht Snooker spielen. Und an Chris Wakelin hat man auch nochmal gesehen, wie unglaublich schwer das dann ist, ja, wenn es um alles geht und dann noch in dieser Atmosphäre. Aber was für ein Spaß auch für die Fans, die diese Abendtickets hatten jetzt Samstag und Sonntag, oder? Also da kriegst du wirklich was für dein Geld. Wirklich, wirklich. Also ja, Crucible lohnt einfach jeden Ausflug und Chris Wakelin, ich meine, der stand noch entspannt vorm Hotel, als ich gestern Morgen an ihm vorbeigelaufen bin. Dann hatte er einen wirklich unentspannten Abend. Und jetzt aber einen Crucible-Sieg und meinte er auch sympathischerweise, hey, zum Glück werde ich jetzt für was Gutes in Erinnerung bleiben hier mit dem Match. Und ja, und was er sich wahrscheinlich dazu gedacht hat, nicht zu Martin Gould 2.0 werden, was Crucible-Performances gegen Neil Robertson angeht. Ja, also Chris Wakelin, Wahnsinn, stabil geblieben, auch als er wirklich schon in der absoluten Bredouille war, dann Neil Robertson so Neil Robertson-Sachen anfing zu machen. Wahnsinn.
Und in guter Tote-Clearance-Tradition hattest du natürlich auch den nächsten gesetzten Spieler, der ausgeschieden ist, im Interview am Media Day. Was hat denn Neil Robertson gesagt?
All right, Neil, pleasure to talk to you. You're back at the Crucible. How are you feeling?
Yeah, I feel really good. Obviously, this time last year, I was here as a pundit, not a player, so... So that was a new experience for me, I suppose, but nevertheless it was something that I felt that really motivated me to set up a really good structure coming into this season now and sort of build a team around me, you know, got in, started working with a sports psychologist, Joe Perry, much closer, working with me at tournaments and stuff, and have one of my best friends who comes to most events now as well. So I've got like a really good structure and like a, feel like a good team support network around me this season. And it's nice to see that it's all come together really well.
Mm-hmm. Well, it's really come together during the second half of the season with your fabulous performance at the World Grand Prix and also at the other tournaments of that series. Can you tell us a little bit about that experience?
Yeah, it was really good. Again, there were tournaments that I missed last year because I didn't have a very good season. So to be a part of like the Players Series was great, and to, you know, to go really far in them. You know, even the Players Championship semi-finals as well. So yeah, nice to sort of like follow up the success at the start of the season by winning the English Open, but then also having a really strong, a stronger second half of the season as well, which is something that I haven't always done. I think that usually my tournament wins will come in a flurry, maybe at the start of the season or in the second half of the season. It's nice to actually spread that out and be so consistent through, you know, the first tournament through up till now.
So from a fan's perspective, it was a little weird to see the Players Series play out over a couple of weeks with some sort of repetitive matches. What was that experience like from the player's perspective?
Yeah, it was really strange because the draws were pretty much all identical. After the World Grand Prix in Hong Kong, it kind of set the seedings for the players and the Tour Championships. And yeah, so it was a little bit odd to see that because usually we'd have the Players Championship and then there'll be another tournament or two and then the Tour Championship, so the seedings could get affected. But with how it was, there was no change for that, and I'm not too sure if it's something they'll look into next season, but you know, I think that there are a lot of great matches, but yeah, maybe next season they might sort of space out the events a little bit differently. Who knows? But I think the fact that the World Grand Prix is in Hong Kong now means that it's probably more difficult in the calendar to actually have tournaments in between.
Right, right. So, but now we're at the Crucible, and you've always stood out to me as sort of the best first-round Crucible player that probably I've witnessed. I've seen you play fantastic snooker against some of the qualifiers. What's your special secret behind these performances where it feels like you're commanding the entire Crucible theater?
Yeah, I feel as though like I've had some really strong performances in getting to quarterfinals, and I guess if you were to critique my performances maybe in the last 10 years, that when I got down to the quarterfinals, I've probably been a little bit too desperate to make the semifinals, where I feel as though, you know, I'm one of the stronger players probably that there's ever been when it's like a one table situation, you know, when there aren't other tables going on. I feel as though I play my best snooker when it's down to the one table. So the quarterfinals has been like the little speed bump in the road a few times. And so I think that in the first couple of rounds, I play really aggressive and play my game. And in the quarterfinals, maybe just try to be a bit more conservative. So the plan this year is to be really aggressive from the very first match, from the first shot until the very last shot that I play. You know, I think it's the philosophy taking into this year is to play my own game and to be really aggressive. You know, there's no point in going out of the championship playing a style that I don't enjoy. So that's why it's really important to have Joe here, especially because he's going to keep an eye on that and he'll make sure that, you know, I won't fall into any of those traps that I've fallen into before.
Right. A word about Joe, maybe. He's not qualified this year, and, you know, big changes are ahead. He must have had a big influence on your career over the last decades.
Yeah, well, the last 20 years for sure, because it was by complete chance that I ended up playing at his snooker club when I moved to Cambridge. He was at a different snooker club and he decided to move his table into Cambridge. And yeah, it was like an amazing person to watch and practice and to also learn from on a daily basis, to practice with him. I'd never played with someone as good as that before. So it really helped speed through my progression as a player by at least a couple of years. You know, I got into when I came to Cambridge in 2003, I got to the top 16 within three seasons, you know, so and a massive part of that was because of Joe.
So one final question, after this World Championship, you're going to come to Germany for an exhibition tour. Any messages for the German fans that are really looking forward to seeing you in, I think, Koblenz-Fallener, in Rüsselsheim, and then also in Fürth?
Yeah, I can't wait. You know, Germany's, you know, an amazing place for snooker. Like, the fans, they just absolutely love it. And every year, you know, all the players love going to the German Masters in Berlin. My father-in-law actually came with me to the tournament earlier this season. We did a lot of sightseeing and stuff like that. And, yeah, just had a wonderful time, you know. It's a beautiful place. The fans are amazing. And, of course, the Tempodrome is one of the very best venues we play in. So, any time I've done an exhibition in Germany, it's always been really well supported and the fans have had good fun. Yeah, so I'm really looking forward to that.
And we're looking forward to having you. See you in Rüsselsheim. Thanks, Neil.
Cheers. Thank you very much.
Ja, also Neil Robertson am Media Day, das war ein richtig tolles Gespräch mit ihm. Und ich glaube, was man jetzt auch so ein bisschen aus den Interviews rausgehört hat, ihm tut das Karriereende von Joe Perry, glaube ich, bitter, bitter leid.
Ja, also es war schön, dass wir da auch drüber reden konnten. Ne? Der hat ja dann auch, vielleicht habe ich ihn ja dazu inspiriert, nochmal gepostet über Joe Perry, auch am gleichen Tag, wenige Stunden später. Da möchte ich schon sagen, dass das bestimmt aus unserem Gespräch resultiert ist. ne, und ich meine, Joe Perry in allen Ehren, aber was mich auch gefreut hat, ist, dass sich beide, ne, Barry Hawkins und Neil Robertson, auch so freuen auf die Exhibition-Tour, die sie jeweils in Deutschland machen. Und ich freue mich jetzt schon, den Neil Robertson dann auch in Rüsselsheim zu sehen, wirklich. Das wird eine tolle Show. Also ganz ehrlich, herrlich. Also ja, kommt vorbei, holt euch noch Tickets. Ne? Es gibt genug Exhibitions diesen Sommer. Es muss nicht vorbei sein mit dem Crucible, wenn die WM vorbei ist. Ne? Ihr könnt die Stars dann auch hier in Deutschland erleben, auch in kleinerem Rahmen. Und das ist auf jeden Fall auch super wertvoll. Aber ein tolles Gespräch mit Neil Robertson, das macht einfach immer Spaß. Da muss man nicht nervös sein. Der ist einfach ein entspannter Gesprächspartner tatsächlich. War ein lustiges Interview. Das war vor allem sehr unvermittelt, weil ich gerade den Green Carpet dann runterkam, um ja, dann mal zu gucken, wie das so von der anderen Seite aussieht. Ne? Das Event lief also noch und dann meinte Ivan aber zu mir, also mal, Kathi, willst du nicht den Neil Robertson jetzt schon machen? Das war so eine halbe Stunde, bevor unser Interview eigentlich angesetzt gewesen wäre. Und dann dachte ich mir, ja, super, klar, mache ich. Und das, ich glaube, das hat den Marcel Eckert auch gefreut, weil der war derjenige, der Neil Robertson beaufsichtigen musste während des Media Days. Das machen ja immer die SchiedsrichterInnen. Und war dann auch ganz happy, dass er schon mal einen Namen durchstreichen konnte auf seiner Liste. Ne? Das hat den, ja, da habe ich, glaube ich, es war eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und ich hatte dann ein paar, ja, entspannte Gesprächsminuten mit Neil Robertson. Ja, war ein schönes Erlebnis.
Ja, ich glaube, wenn es einen Spieler gibt, der eine beaufsichtigende Person und einen Guide braucht, dann ist es wirklich auch Neil Robertson. So, das war ein Wahnsinns-Sonntag im Crucible und heute geht es ja nahtlos weiter am Ostermontag, 11 Uhr. Die Entscheidung steht an zwischen Jack Jones und Zhao Shintong. Parallel dazu wird John Higgins, er wurde gesichtet, er ist da, das ist die gute Nachricht auch, nach den ja, privaten Sorgen, die John Higgins jetzt in dieser Woche auch hatte, wird gegen Joe O'Connor antreten heute um 11 Uhr und um 20 Uhr wird dieses Match beendet, während um 20 Uhr dann parallel auch der Start vom Match CJ Hui gegen David Gilbert sein wird. Am Nachmittag gibt es dann die Entscheidung zwischen Mark Allen und Fan Zhengyi und den Start ins Match zwischen Ding Junhui und Jacques Schurti. Parallel dazu wird Hossein Wafai schon mal über den gewonnenen zweiten Frame gegen Mark Williams jubeln. Und ihr verpasst nichts, weiterhin natürlich, bei Total Clearance. Ich habe das Gefühl, Kati, wir sind nach 2 Tagen schon völlig aus der Puste.
Ja, ich muss jetzt erstmal so 28 Stunden schlafen. Also das Crucible, so cool es ist, es verlangt einem auch alles ab an Emotionen, an Aufmerksamkeit, an Eindrücken. Es ist wirklich, es ist eine harte Nummer, ganz ehrlich, so eine Snooker-WM. Aber das ist ja auch immer das Highlight des Snookerjahres und das zeigt sich einfach von Tag 1, von Wochenende 1. Ja, was soll da eigentlich noch kommen?
Wir werden es erleben. Das war's von uns für heute erstmal. Kathi und Chris sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Also morgen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.